Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
In diesem Jahr beschäftigen sich viele Predigttexte mit dem großen Thema Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit und unsere Barmherzigkeit. Und heute geht es jetzt um das Gegenteil, Unbarmherzigkeit. Ein Bibelabschnitt, der uns heute leitet, ist aus Matthäus 18. Da erzählt Jesus eine erschreckende und erschütternde Geschichte von einem unbarmherzigen Menschen. Jesus fuhr fort: Das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz, dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Der schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, erwürgte ihn und sagte: Bezahle deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg, er ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen und sagte zu ihm: Du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du? Hättest du nicht auch Erbarmen mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So, sagt Jesus, so wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Das ist ja eine brutale Geschichte. Da heißt es hier, er soll als Sklave verkauft werden. Also ich meine, dass der ganze Besitz verkauft wird und dass er mit seinem ganzen Besitz haftet dafür, das leuchtet uns ja vielleicht noch ein. Es gibt ja heute auch Leute, die sagen, wer als Minister Mist gemacht hat, der sollte auch dafür haften, ja, 243 Millionen zurückzahlen und so. Aber dass jetzt hier die ganze Familie ins Gefängnis gesteckt wird, in die Sklaverei verkauft wird, also so weit sind wir ja zum Glück nicht ganz, ne? Dann wird man sich ja nicht mehr ins Auto setzen, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt aus Versehen einen Unfall baue und dafür werden die Frauen und Kinder ins Gefängnis gesteckt. Also ist ja nicht so ohne weiteres. Aber warum diese brutale Geschichte? Wir denken vielleicht, naja, in der Antike, da war man so herzlos. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es heute wirklich besser ist. Sicher, die Leute, die heute Leute ins Verderben stürzen und ins Gefängnis bringen, die haben vielleicht irgendwo Nadelstreifen und Krawatte, aber das brutal ist es doch auch. Die Woche haben wir gehört, dass in einer Nacht 60.000 Tonnen Weizen verbrannt sind. Ja, weil man halt ein Weizenlager bombardiert hat. Wie viele Leute werden deswegen verhungern? Aber auch schon lange bevor das in der Ukraine losging, ja, haben sich die Mächtigen dieser Welt zusammengeschlossen und haben praktisch Düngemittel verknappt. Dass also Dünger teurer wird, dass Bauern in Afrika und Asien sich kein Dünger mehr leisten können. Wie viele Leute werden deswegen verhungern, weil da Leute einfach Geld machen wollen? Wie viele Drogen werden auf Schulhöfen verkauft, weil da jemand sich eine schnelle Mark machen will und damit Leben zerstört? Tun wir doch bitte nicht so, als ob diese Gier nach Geld heute weniger schlimme Folgen hätte. Aber warum erzählt Jesus solch eine merkwürdige, brutale Geschichte? Immer wenn es um viel Geld und viel Macht geht, da wird es brutal und rücksichtslos und mitleidlos. Möchte Jesus vielleicht deswegen deutlich machen oder mit diesem drastischen Beispiel deutlich machen, dass es hier bei Vergebung um Sünde geht? Sünde ist nun mal so, dass sie Leben kostet. Wir haben uns weitgehend angewöhnt. Und wenn irgendwo über Sünde gesprochen wird, dann redet man meistens über Schuldgefühle, ja? Und sagt den Leuten, ja, du musst doch gar keine Schuldgefühle haben, schuldig sind wir irgendwo alle und so. Ja, das ist gar nicht so furchtbar. Und da geht es einfach darum, wie werde ich meine Schuldgefühle los? Und die Bibel spricht sehr deutlich davon, dass Sünde ganz real von Gott trennt. Und dass Sünde immer Tod nach sich zieht. Und ganz egal, auf welchem Gebiet das passiert, es ist immer verhängnisvoll. Und deswegen geht es nicht darum, dass wir jetzt beim Thema Barmherzigkeit, sind wir ja sehr schnell auf dieser Schiene zu sagen, naja, ist nicht so schlimm. Und dann wird es ein bisschen verharmlost, dann wird es bagatellisiert. Dann wird schön geredet und sagt, naja, wir Menschen sind halt so, wir sind halt fehlerhaft, ja, wir machen halt ab und zu was falsch. Und das wird dann oft als Barmherzigkeit verkauft. Ja, guck mal nicht so genau hin. Und genau das ist die Falle, vor der Jesus uns hier bewahren will, indem er deutlich macht, Leute, da besteht tatsächlich Schuld. Und die ist so brutal, dass ihr Leben zerstört. Und im Falle dieses Verwalters, in diesem Gleichnis, natürlich, das ist eine Geschichte, die Jesus so konstruiert, aber im Leben dieses Mannes hat Sünde das Verhängnis nach sich gezogen, dass es seine ganze Familie ruiniert. Weniger ist es leider nicht. Und deswegen ist für meine Vermutung, deswegen siedelt Jesus dieses Gleichnis auch in dieser harten Welt der Finanzen an, um deutlich zu machen, da wird nicht gespaßt. Da geht es wirklich um ganz brutale Wirklichkeiten. Und jetzt auf diesem Hintergrund einer solch brutalen Geschichte von Barmherzigkeit zu sprechen, das ist eine Herausforderung. Jesus spricht von Sünde und er weiß, dass Sünde zerstört. Und jetzt spricht Jesus von Barmherzigkeit. Da kommt dieser Verwalter und wirft sich vor dem König nieder. Der Kassensturz ist eindeutig. Man hat viel darüber nachgedacht, was das für eine Summe ist. 10.000 Talente Silber. Was müsste man das umrechnen? Also die schlüssigste Erklärung dafür ist, die 10.000 war damals die größte Zahl, mit der man überhaupt noch gerechnet hat. Man wusste, dass danach noch was kommen muss, aber da hat nie jemand gebraucht. 10.000 war das Höchste, was man irgendwo hatte. Und Silbertalent, Zentner Silber übersetzen manche, war die größte Geldeinheit, mit der man gerechnet hat. Das heißt, diese Schulden dieses Mannes sind so groß, dass man sich größere nicht denken kann. Danach gibt es keine Begriffe mehr dafür, für größere Schuld. Also es ist utopisch, wenn dieser Mann jetzt sagt, ich will dir alles zurückzahlen. Jemand hat ausgerechnet, er hätte etwa 10.000 Jahre Tag und Nacht durcharbeiten müssen. Ohne Pause und ohne was zu essen. Könnte knapp werden, oder? Also es ist utopisch. Und jetzt sagt er, ich will alles bezahlen. Es ist eine gut gemeinte Illusion, die davon spricht, dass wir manche Dinge tatsächlich nie mehr gut machen können. Ich will es gut machen. Ja, manches können wir nicht mehr gut machen. Manches können wir nicht abbezahlen. Hätte jetzt der König gesagt, okay, ich gebe dir die Chance, du musst nicht sofort ins Gefängnis und deine Frau und deine Kinder auch nicht. Versuch halt so viel wie möglich zurückzuzahlen. Das wäre ja schon ein barmherziges Handeln des Königs gewesen. Er hätte im Gericht Barmherzigkeit gezeigt und hätte gesagt, okay, machen wir es gnädig. Stattdessen heißt es hier aber, und die Schulden erließ er ihm auch. Boah. Das heißt, er ging raus und war nicht nur freier Mann, sondern hatte keine Schulden mehr. Kurze Frage, wer hat denn die bezahlt? Wer kommt dafür auf? Also wenn der freundliche Mensch am Bankschalter sagt, okay, wir erlassen Ihnen diese Schulden, dann wird der Direktor ihm sagen, bitteschön, dann kriege ich aber das Geld jetzt von dir. Ne? Du kannst nicht einfach in meinem Namen hier Schulden erlassen. Also wenn der König jetzt sagt, diese Schulden erlasse ich dir, ja, da vielleicht musste der seinen Palast verkaufen dafür oder irgendwo seine Steuern erhöhen oder wie auch immer. Wer kommt dafür auf? Indirekt denke ich, dass Jesus hier so ganz sachte und dezent etwas andeutet, dass hinter dieser Bezahlung eine ganz harte Währung steht. Denn wenn Jesus sagt zu Menschen, dir sind deine Sünden vergeben, und dann kommen die Pharisäer, die Schriftgelehrten und sagen, das geht überhaupt nicht, das kann nur Gott. Wie willst du jetzt als Mensch einem anderen zusagen, deine Sünden sind vergeben? Das geht doch gar nicht. Haben sie theoretisch recht, weil kein Mensch kann einem anderen Sünde vergeben vor Gott. Aber Jesus kann das sagen, weil er weiß, dass er mit seinem Leben dafür bezahlen wird. Dass das nicht nur ein leerer Spruch ist, sondern dass das durch seine Taten, durch sein Handeln gedeckt ist. Jesus deutet das hier eigentlich in diesem Gleichnis nur an und sagt, da zahlt doch einer dafür, wenn einer so eine Schuld erlässt, oder? Aber was deutlich wird, diese wirkliche Barmherzigkeit, was diesem Schuldner, diesem Verwalter wirklich hilft, ist ja, dass er tatsächlich frei heimgehen kann und keine Schulden mehr hat. Nur dann ist es ja ein wirklicher Neuanfang für ihn. Wenn er seit seines Lebens sagen müsste, ich muss aber immer noch jeden Cent umdrehen und jeden Cent dem König zurückzahlen. Nein, er hat keine Schulden mehr. Er darf als freier Mensch, als hätte er nie Schulden gehabt, darf er leben. So beschreibt Jesus Gottes Barmherzigkeit. Wirkliche Barmherzigkeit schließt den Schuldenerlass ein. Eine weitere Zuspitzung, was macht jetzt diesen so barmherzigen Herrn zornig? Das ist ja ein Widerspruch, er ist barmherzig ohne Ende und doch nicht ohne Ende, denn irgendwo endet seine Barmherzigkeit, da wird er zornig. Und das wird genau an dem Punkt beschrieben, da wo Leute selber von seiner Barmherzigkeit leben, und genauso diese Barmherzigkeit jetzt aber anderen verweigern. Da wird er sauer. Da wird er zornig, heißt es hier. Voller Zorn sagt er, das ist nicht gestattet. Das ist nicht hinnehmbar, was du hier tust. Wir erinnern uns natürlich, dass wir als Menschen sicher dabei sind, sehr schnell, wenn es um uns geht, großzügig zu sein und sagen, ja, aber wenn es jetzt um andere geht, dann sagen wir, ja, das vergesse ich dir lange nicht. Ja? Da sind auch Gottesmänner nicht ganz so frei davon, so ein Jona, der in den höchsten Tönen schon aus dem Bauch des Fisches heraus Gott für seine Barmherzigkeit loben kann, dass Gott ihn da mitten auf dem Mittelmeer gerettet hat und dann tatsächlich dieser Fisch in Wohlbehalten am Land wieder ausspuckt. Und da ist Jonas so dankbar um die Barmherzigkeit Gottes, die er nicht verdient hat. Aber jetzt dieser Stadt Ninive Barmherzigkeit zu gönnen, nee. Und so sagt Gott und sagt Jesus durch dieses Gleichnis, da bin ich nicht einverstanden. Jesus erzählt es ja meisterhaft, diese Geschichte, indem er einerseits diese Parallele aufzeigt. Es fällt ja auf, dass beide Verwalter, der erste beim König und der zweite Verwalter bei seinem Kollegen, die gleichen Worte gebrauchen. Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Also wortwörtlich das Gleiche, ich will dir alles bezahlen. Bloß die Reaktion ist ganz unterschiedlich. Beim einen Mal heißt es, er hatte Erbarmen mit ihm und erließ ihm die Schuld. Und das andere Mal heißt es, er wollte nicht. Da hättest du doch jetzt Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir hatte, sagt der Herr. Und wir lernen daraus, dass Vergebung erhalten und Vergebung gewähren nicht voneinander zu trennen sind. Ist nicht ganz einfach zu verstehen. Aber dass Gott sagt, es geht nicht, dass du einerseits bei mir großartig Vergebung abholst und das gern in Anspruch nimmst, dass ich dir vergebe. Und wenn jetzt aber jemand anders von dir Barmherzigkeit fordert, sagst du, nö, keine Lust, mag ich nicht. Und das ist der ernste Hintergrund dieses Gleichnisses, dass Jesus sagt, nee, Freunde, das kann man nicht voneinander teilen. Das kann man nicht trennen, das muss zusammenpassen. Vergebung empfangen und Vergebung gewähren gehört zusammen. Wie sieht das jetzt aus? Wie gehen wir jetzt barmherzig miteinander um? Wie macht man das, barmherzig miteinander umgehen? Dezent wegsehen, wenn der andere einen Fehler macht, ne? Schweigen wir drüber. Des Sängers Höflichkeit schweigt darüber und sagt nichts. Oder? Oder man bemäntelt es fromm und sagt, naja, er hat da sicher seine Gründe dafür. Oder dass man es ignoriert und sagt, naja, wenn ich jetzt ihn nicht kritisiere, dann kritisiert er mich das nächste Mal auch nicht. Eine fromme Hand wäscht die andere. Was heißt barmherzig miteinander umgehen? Nun, wenn wir in dieses Gleiches hineinschauen, was passiert hier? Da passiert das doch, dass die Sünde klar benannt wird. Auch das ist ja der Vorteil, dass Jesus dieses Gleichnis in der Finanzwelt ansetzt. Und da werden auch so klare Summen benannt. 10.000 Talente, 100 Silbergroschen, ja, das sind klare Summen. Das heißt, die Schuld, um die es in dem Gleichnis geht, ist klar benennbar. Und damit macht Jesus deutlich, es geht nicht darum zu sagen, ja, ja, irgendwo schuldig sind wir alle irgendwann, nobody is perfect und deswegen kritisieren wir einander nicht. Nein, es wird klar, Sünde wird benannt. Sünde wird bekannt. Beide Male sagen die, vergib doch mir diese Schuld. Beide Male sagen sie, hab Erbarmen mit mir. Das heißt, der Schuld hat im Gleichnis jeweils, bekennt sich dazu und sagt, ja, es ist wahr. Was dazu gehört, in dem ersten Fall zumindest, es geschieht Vergebung. Wir haben gesehen, der Herr hat nicht nur Geduld und sagt, okay, versuch's halt so bald wie möglich zurückzuzahlen, sondern er sagt, ich erlasse es dir. Ich erlasse es dir, du hast keine Schuld mehr. Und dann, Barmherzigkeit besteht auch darin, dass man das vergisst, dass man nicht dem anderen sagt, ich habe dir aber damals vor 5 Jahren was vergeben, weißt du das noch? Ja, denn dann habe ich es nicht wirklich vergeben, wenn ich es dem anderen immer noch aufs Butterbrot schmiere und sage, das ist aber damals so gewesen, weißt du noch? Du musst mir doch eigentlich noch dankbar sein dafür, dass. Also barmherziger Umgang miteinander benennt, bekennt, vergibt und vergisst. Der Anlass dieses Gleichnisses, das Jesus erzählt, ist ja, dass Petrus zu ihm kommt und sagt, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Wie oft muss ich eigentlich einem anderen vergeben, der an mir schuldig geworden ist? Und er denkt ja, dass er mit 7 Mal schon ganz schön großzügig ist. Ja? Und dass Jesus ihm ganz bestimmt auf die Schulter klopft und sagt, Petrus, ja, 7 ist ja schon ganz schön mutig. Und Jesus sagt, nö, nimm doch 77 oder manche übersetzen 490 Mal. Ich denke, der Schlüssel dafür ist nicht, indem wir nachrechnen, was ist jetzt 490 und 491 mal vergeben, sondern der Schlüssel ist der, wenn Jesus in Matthäus 5 sagt, erweist euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Die Barmherzigkeit, die wir einander gewähren, ist die Barmherzigkeit Gottes, die auf unser Leben abfärbt. So wie er mit uns barmherzig umgeht, dürfen wir miteinander umgehen. Weil wir selber davon leben, dass er uns vergibt, dürfen wir einander großzügig vergeben. Gottes Barmherzigkeit will uns anstecken. Das ist jetzt eine gute, keine kranke Ansteckung. Eine Ansteckung zum Guten, dass wir uns anstecken lassen von Gottes Barmherzigkeit. Dass Gott nicht die Sünde kleinredet, sondern dass er sagt, ich bezahle dafür, ich vergebe dir, ich trage es dir nicht nach, du bist frei. Und so dürfen wir einander frei geben. Es ist ja in der Praxis manchmal gar nicht so einfach, das einander zu gewähren. In so einem Pater Braun-Film heißt es mal, die Konflikte sind so alt, dass die Leute sich gar nicht mehr daran erinnern, um was es eigentlich ging. Ja? Und so ist es manchmal ja auch. Aber ich stelle fest, auch unter iranischen Geschwistern, die nach Deutschland gekommen sind, sich hier kennenlernen, geschehen auch Konflikte. Ja? Auch da kommt man aus unterschiedlichen Gegenden. Da gibt es auch im übertragenen Sinn die Bayern und die Ostfriesen. Da gibt es auch unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche soziale Herkunft. Und auch da gibt es manchmal Schwierigkeiten miteinander, dass der mit dem nicht mehr kann und der mit dem nicht gern zusammen feiert. Und auch da gilt es ja zu lernen von Jesus. Es ist nicht ein typisch deutsches und nicht ein typisch iranisches oder typisch sonstiges Problem, sondern es ist zutiefst ein menschliches Problem, dass wir gern die Barmherzigkeit Gottes annehmen, aber ungern sie anderen gewähren. Und deswegen ist es ein Thema, was uns alle betrifft. Wir dürfen barmherzig sein und sollen barmherzig sein, weil Gott barmherzig ist. Und auch wo wir daran scheitern, dürfen wir im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit umkehren und ihn um Vergebung bitten. Er ist barmherzig.